Bin ich hier? Ja, ich bin hier.
So, das war ein ziemlich guter Tag in unserem normalen christlichen Alltag gestern. Amen. Wollen wir den Herrn noch einen Applaus geben? Ich liebe es. Oh, der Herr ist so gut. Der Herr ist so gut. Was er für mächtig ist, können wir uns gar nicht vorstellen. Amen. Ihr seid, ich nehme an, dass fast alle da waren für die Konferenz. Es kann sein, dass einige hier sind, die für das Wochenende nicht dabei waren. Aber wir sind in die Zeit, die wir zusammen waren, wir sind gewachsen. Was hier an Fundament gelegt wurde, ist nicht eine Sache, die dem Feind so leicht wegnehmen kann. Wir sind wirklich gewachsen. Euer Glaube ist wirklich gewachsen. Ihr seid jetzt andere Menschen, als ihr wart, als ihr ankam. Ihr habt eine Bewusstsein oder Autorität in Jesus. Ihr wisst, wer gewinnt. Ihr wisst, dass ihr selber Autorität ausüben könnt über alle Mächte der Finsternis. Und ihr habt eure Dämonen gestern ausgetrieben. Stell dir vor, hättest du das nur gedacht, als du hierher gekommen bist, dass du deine eigenen Dämonen rausschmeißen würdest? Halleluja! Aber so ist es. Es ist eine Armee aufgestanden. Es ist ein Volk des Herrn, ein auserwähltes Volk. Eine königliche Priestertum ist auferstanden, aufgestanden. Und die haben sich gepflanzt und die haben gesagt, so weit und nicht weiter. Nicht mehr mit mir, Satan. Ihr geht jetzt zurück an den Orten, woher ihr kommt, ihr gekommen seid, und ihr seid in eurer Umgebung eine Lichtsäule der Herrlichkeit des Herrn. Vor einiger Zeit war ich in Spanien. Ich erzähle euch das, es gibt einen bestimmten Grund. Ich denke, der Herr hat mir ein Wort gegeben, der für unser Land gilt, für die anderen Länder, in der wir als IBL aktiv sind. Als ich am Strand, dem Strand lang lief, joggte, fing der Herr an, mich anzureden. Der fing an, mir einiges zu sagen und der hat folgende Worte gesagt, auf eine ganz klare prophetische Art. Ich wusste, es war Gott, ich wusste, es war ein Wort, der viel mehr war als nur Guten Morgen, Dan. Ich drehte mich zu mir nach einem langen Lauf. Ich war eigentlich viel zu müde, diesen Lauf zu machen. Ich konnte, als ich zurück nach Hause ging, musste ich so ein bisschen humpeln. Es hat eine Stunde gedauert, bis ich wieder nach Hause kam. Aber der Herr hat gesagt, setze deinen Angesicht auf das Ziel, die ich dir gesetzt habe. So bin ich weitergegangen. Ich bin an einen alten Turm angekommen. Unterwegs hat er mir noch gesagt, ich habe dich berufen, um die alten Ruinen wieder aufzubauen. Um das wiederherzustellen, was brach liegt, viele Generationen. Und ich habe verstanden, dass das, was er meinte, nicht die Ruinen einer Reformation waren. Nicht die Ruinen irgendeiner menschlichen Tempel, sondern sein Leib. Sein Leib lag in Ruinen. Zerbröckelt, zersplittert, gespalten. Und er sagte, ich habe dich berufen, das wieder aufzubauen. Als ich an diesen Turm ankam, kam der Geist Gottes über mir. Ich fing an, die Steine wieder draufzustellen auf diesen Mauer und dann drehte ich mich zu mir hin. Und dann kamen folgende Worte. Er sagte, meine Herrlichkeit wird dieses Land bedecken, wie das Wasser das Meer. Und ich verstand nicht sehr viel. Zunächst einmal, ich bin nach Hause gegangen, langsam gegangen, schmerzhaft gegangen, aber ich bin gegangen, ich bin auch angekommen, preis dem Herrn, Muskelkarte, das geht nicht mehr für die nächsten paar Tage, aber ich, ich bin angekommen. Und ich suchte in der Schrift nach die Stellen, wo dieses Wortlaut vorkam. Und es steht an zwei Stellen, einmal in Jesaja 11 und einmal in Habakuk. Und es heißt, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn oder die Erkenntnis der Ehre des Herrn oder die Erkenntnis des Herrn wird das Land bedecken wie das Wasser das Meer. Und ich verstand das sofort im Zusammenhang mit IBL, das Lehrmaterial von Derek Prince, dass es die Erkenntnis der Herrlichkeit ist, was Derek beibringt. Derek lehrt keine Theologie, sondern er lehrt die Bibel. Er lehrt Gottes Wort. Und ich habe verstanden, dass dieser Lehrdienst eine Rolle zu spielen hat. In Deutschland, in Spanien, in Italien, in Österreich, in die Schweiz, in den Ländern, mit denen wir zu tun haben. Und auch weltweit. Ich habe auch verstanden mit der Zeit, dass die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn auch das einschließt, was wir hier heute Morgen erfahren haben. Die Erfahrung der Herrlichkeit des Herrn. Was wir gestern erfahren haben, ist die Erfahrung der Herrlichkeit des Herrn. Wir haben Gottes Herrlichkeit hautnah erlebt. Amen. Das kann uns niemanden rauben. Eine gute Theologe kann dich herumreden, dass du alles glaubst. Aber niemand kann dir das wegnehmen, was du erfährst. Was Gott bestätigt in deinem Leben, ist fest. Und umso mehr wir in die Erkenntnis seiner Herrlichkeit, die Erkenntnis seines Wortes wachsen, umso mehr werden wir befestigt bleiben in dem, was er uns erfahren lässt. Denn das, was wir erfahren, ist ja, muss bestätigt sein in seinem Wort. Es muss bestätigt sein. Was ich auch verstanden habe mit diesem Wort, ist, dass das nicht wie eine Tsunami-Welle, eine Flutwelle auf uns zukommt, dass es uns nicht ist, es schlägt uns nicht, sondern es ist vielmehr einen Erheben des Wasserspiegels. Es ist vielmehr einen von unten heraufkommen des Wasserspiegels. Als ob der Grundwasser einfach so weit steigt, dass wir plötzlich aufwachen eines Tages und wir merken, hey, schau, die Herrlichkeit des Herrn bedeckt unser Land, wie das Wasser das Meer. Ich sehe nur Wasser, ich sehe nur Herrlichkeit. Und wir haben das Vorrecht, das jetzt zu sehen. Was wir erfahren haben, ist die Herrlichkeit des Herrn. Und was du jetzt mitträgst, ist die Herrlichkeit des Herrn. Du bist gewachsen in deinen Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Viele Teile des Leibes sind noch verschlossen dagegen. Wegen Missverständnis, Unverständnis, wegen einem Mangel an Erkenntnis. Ich möchte heute darüber sprechen, wie halten wir jetzt fest an dem, was der Herr uns gegeben hat. Es ist nicht leicht zu verlieren. Ich meine, du musst wirklich dran arbeiten, um das zu verlieren, was du hier gewonnen hast. Aber der Feind ist ja nicht ohne. Der ist so hinterlistig, der versucht alles. Du gehst irgendwo und du sprichst dann mit jemandem und die sagen, ach, na ja, bist du dir sicher? Ist es wirklich so geschehen? Ah, glaube ich nicht. Da haben die dir ganz bestimmt irgendwie emotionell aufgepumpt und du warst in irgendeinen religiösen Wahn. Was kannst du dagegen sagen? Dein Wort gegen sein Wort. Aber ist es nur dein Wort? Oder bist du gewachsen in der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn? Wo würdest du dich festnageln? Meilensteine bestimmen unsere Pfad mit dem Herrn. Dieses Wochenende ist ein Meilenstein, wo du immer wieder zurückgehen kannst und sagen, an dem Tag habe ich das erfahren. An dem Tag, Satan, bist du rausgeschmissen worden aus meinem Leben und ich erlaube es dir nicht, dass du zurückkommst. Du hast immer noch mit deinen eigenen Gewohnheiten zu kämpfen. Es ist höchstwahrscheinlich durch deine Gewohnheiten, durch deine Sündhaftigkeiten oder so, dass diese Tür überhaupt aufgegangen ist. Also deine Gewohnheiten musst du ja ändern. Buße, wisst ihr noch? Da stehe ich vor einem Abgrund. Habe ich jetzt Buße getan? Ups, oh, das ist falsch, was ich getan habe. Gott, bitte vergib mir. Er hat dir vergeben. Aber wann ist Buße geschehen? Wenn nicht in dem Moment, wo ich mich umdrehe und in der andere Richtung gehe, wo ich sage, ich lasse meine alten Gewohnheiten. Herr, ich habe Buße getan. Ich will nicht mehr in diese Falle tappen. Ich sage dir auch zu eurer Ermutigung, ihr braucht keine Angst zu haben, dass wenn du ab und zu mal fällst, dass sofort ein Haufen Dämonen wiederkommen und dich einnehmen. So leicht ist es auch nicht. Aber wenn du in deine Gewohnheiten bleibst, wenn du dich hineinbegibst, dann mit der Zeit kommt wieder eine Gefangenschaft. Es kann auch sein, dass du ein paar neue Dämonen kriegst. Wenn du dich in einen sündhaften Lebensstil begibst, die Bibel sagt uns ganz klar, du wirst Sklave denen, denen du gehorchst. Also mach dir nichts vor. Also, ein paar wichtige Punkte. Wie halte ich jetzt fest an dem, was ich erhalten habe vom Herrn? Wie halte ich meine Befreiung fest? Und das Erste, Allererste ist, lebe nach Gottes Wort. Folge Jesus nach. Lass uns mal Josua aufschlagen, bitte. Und wir lesen in Josua 1, lesen wir die Verse 7 bis 9. Die Geschichte ist bekannt, Mose ist gestorben, Josua steht nun alleine und muss diese ganze hartnäckige Volk Israel führen. Und dann sagt Gott zu Josua, ab Vers 7, das ist jetzt nur ein Teil, was er gesagt hatte, aber das bringt diesen Punkt hervor. Sei nur getrost und ganz unversagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Das heißt, damit es klappt, was du tust. Tu das, weiche nicht zur Rechten oder zur Linken, damit es klappt, was du tust. Damit du Erfolg hast in dem, was du tust. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unversagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Es ist nicht umsonst, dass er sagt, sei getrost und ganz unversagt. Dass er sagt, lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht. Es gibt einen Grund, warum Gott das sagte. Weil Josua musste diese Worte hören. Weil er werde genügend Möglichkeiten haben, sich zu entsetzen, sich zu grauen, sich zu fürchten. Er werde die Möglichkeiten haben, versagt zu sein. Aber Gott sagt ihm, Tu es nicht. Erlaube es nicht. Erlaube es nicht, Volk Gottes. Erlaube es nicht. Erlaube diese Verzagtheit nicht, dass es dich trifft. Empfange es nicht mit offenen Armen. Steh nicht da, als ob du hilflos wärst. Und sag, oh, hat mich erwischt. Steh auf und lass es nicht zu. Sei getrost, sei unversagt, lass dich nicht grauen. Hab keine Angst. Wenn du in mein Wort bleibst, wenn du in deinem Herzen bereit bist, mich zu gehorchen, sagt der Herr, wenn du nach mein Wort lebst, dann wird es dir an allen deinen Wegen gelingen. In all das, was du tust, wirst du Erfolg haben, denn ich bin bei dir. Du brauchst keine Angst haben, du wirst durch schwierige Zeiten gehen, garantiert. Du wirst mal Flüsse haben vor dir, die unpassierbar scheinen. Du wirst Berge vor dir haben, die unpassierbar scheinen. Aber was sagt der Herr? Du, ich bin bei dir. Ich mag einfach mal, dass der Fluss sich austrocknet eine Zeit lang, dass du rübergehen kannst. Ich mache es so, dass du diese Berg, zu diesem Berg sagen kannst, versetze dich und wirf dich ins Meer. Dass du deinen Senfkornglauben einsetzt, um die Dinge einfach aus dem Weg zu schaffen, die im Wege stehen dessen, wozu Gott dich berufen hat. Nun, was ich möchte ganz praktisch werden. Das ist wirklich der Schlüssel. Es sind einige andere Schlüssel, aber das ist der Schlüssel schlechthin. Ich möchte euch anbieten, dass ihr einen Bund schließt mit dem Herrn. Nicht mit mir, sondern mit dem Herrn. Ich möchte euch anbieten, dass ihr mit Gott so einen Bund macht, einen Pakt und sagt, Herr, ich werde dein Wort in einem Jahr durchlesen. Ich will von Seite 1 anfangen und ich werde durch das Ganze lesen. Ich lese jedes Wort, jede komische Namen, alles, was ich nicht verstehe, die ganzen Blutopfer und das ganze Pfui-Sache, was im Alten Testament steht, die ganze Kämpfe und so, was ich gar nicht verstehe. Ich werde jedes Wort lesen. Von Seite 1 an. Vielleicht so weit. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, das wirklich vorzunehmen und wirklich Gott sagen, Herr, ich will das wirklich tun. Ich brauche deine Hilfe dazu, aber ich stelle mir das als Ziel. Ich nehme mir das als ein Ziel für mein Leben in dem nächsten Jahr. Wenn du nur 15 Minuten am Tag liest, hast du es locker. Locker. Wer möchte das gerne machen? Können wir miteinander bitte aufstehen? Ich möchte einfach für euch beten, dass der Herr euch wirklich Gnade gibt, dass ihr das wirklich tut. Vater, ich danke dir. Ich bitte dich für dieses, dein Volk. Ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, Herr, dass wir wirklich in dein Wort bleiben, dass wir jeden Tag diese Zeit finden, dass wir in einem Jahr ganz durch sind. Herr, und ich bitte dich, dass du uns Erleuchtung schenkst, Vater, dass du uns Gnade schenkst, alles, was wir brauchen, um das zu machen, Vater. In Jesu Namen, ich danke dir. Amen. Amen, ihr könnt euch wieder hinsetzen. Ich möchte euch auch ermutigen, dass wenn ihr an diese letzte Seite ankommt, wenn ihr diese letzte Seite fertig gelesen habt und wenn ihr sagt, ah, das habe ich geschafft, dann fange wieder auf Seite 1 an. Bis du fertig bist, ist das so eine Gewohnheit geworden. Und gute Gewohnheiten soll man nicht so leicht wegschmeißen. Ich kann von mir bezeugen, das erste Mal, wo ich die Bibel durchgelesen habe, habe ich nicht sehr viel verstanden. Das zweite Mal ein bisschen mehr. Das dritte Mal bin ich über diese ganzen Namen gesprungen. Oder vielleicht war das beim zweiten Mal, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das vierte Mal, das fünfte Mal, sechste Mal, fing ich an, größere Zusammenhänge zu verstehen. Fing ich an, die Charakter meines Gottes zu erkennen. Fing ich an, sogar Gründe zu sehen, warum Gott Völkergruppen ausgetilgt hat. Ich fing an zu erkennen, wie Gott denkt über die Sünde. Ich fing an zu erkennen, wie sehr Gott sein Volk liebt. Wie sehr Gott die Welt liebt. Nicht nur Israel. Seine gesamte Schöpfung. Aber auch Israel insbesondere. Ich fing an, Dinge zu verstehen, die mir jetzt wirklich zugute kommen. Die mir jetzt erlauben, Autorität zu nehmen, wo es notwendig ist. Wo mich erlauben, mich zu demütigen, wo es notwendig ist. Und die mich freisetzen von diesem Zwang, mich behaupten zu müssen in diese Welt. Es sind Dinge in der Schrift, in der Bibel, die wir nicht auf Anhieb erkennen und verstehen. Weil wie Paulus das einmal sagte, er sagte, ich habe euch geistliche Würte gegeben. Er hat gesagt, ihr könnt es gar nicht ertragen, dass ich euch feste Speise gebe. Ihr braucht noch Milch. Ihr seid noch Babys. Aber ich habe doch eine Botschaft der Weisheit und der Reife gebracht. Ich predige euch geistliche Wahrheiten mit geistlichen Worten, die geistlich unterschieden werden müssen. Und diese geistliche Unterscheidungsvermögen, diese Reife, die wir brauchen, die tiefere Sachen des Wortes Gottes zu verstehen und zu erkennen und langsam darin zu wachsen, das kommt nur durch Gottes Wort. Das kommt nur dadurch, dass wir diese geistlichen Worte auf uns wirken lassen und sagen, Herr, ich will wirklich hören, was du zu sagen hast. Das ist so ein Schatz, so ein Schatz. Gehen wir weiter. Schauen wir Matthäus 11 an. Und wir lesen ab Vers 28, Matthäus 11. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir, ihr mühselig und beladenen, und ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Lernt von Jesus. Lernt von Jesus. Ich bin sanftmütig, sagt der Herr, und von Herzen demütig. Also was werden wir lernen vom Herrn? Sanftmut, Demut. Aber was werden wir noch lernen? Macht, Autorität. Wir werden von Jesus lernen, aber wir müssen uns ranmachen. Wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen bereit sein, von ihm zu lernen. Du kannst von hier weggehen und in 2 Wochen alles vergessen haben, was hier gesprochen wurde. Aber du hast immer deine Bibel. Du kannst immer von Jesus lernen. Du kannst immer wieder die Evangelien lesen. Du kannst immer wieder sehen, wie Jesus mit Dämonen umgegangen ist. Du kannst immer wieder das lesen und das auffrischen. Aber irgendwie ist es so wie mit dem Essen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, der aus Gottes Munde kommt. Es ist irgendwie so wie beim Essen. Wer kann sich noch erinnern, was er vor 2 Tagen zu Mittag gegessen hat? Also sind einige da. Also sind wahrscheinlich die gekocht haben, oder? Wir, die nur so kommen, sitzen, fressen und weggehen, wir haben keinen blassen Schimmer. Es hat gut geschmeckt. Besonders die Männer. Die Männer sind einfach so, oder? Es sei denn, du bist Chef, du bist Koch. Denn es tut mir leid, wir sind halt so. Aber so ist es auch mit Gottes Wort. So ist es mit Gottes Wort. Und deswegen ist es auch nicht wesentlich für uns, die so intellektuell geprägt sind, es ist nicht wesentlich, dass du jedes Wort auf Anhieb verstehst. Gott helft mir, weil das kann missverstanden sein, aber ich möchte das ein bisschen bildlich vielleicht erklären. Wenn du jetzt einen Apfel hast in der Hand und du isst diesen Apfel, du verstehst diesen Apfel gar nicht. Könnt ihr das nachvollziehen? Du verstehst diesen Apfel gar nicht, aber es ernährt dich. Amen? Und wenn du dann Biologie studierst und die Pflanzen studierst, du lernst ein bisschen mehr von diesem Apfel. Du lernst allmählich, okay, es hat eine Haut, Fleisch, das habe ich ja eh gewusst, ja, die Samen, wie die aufgehen, alles Gott sowieso. Aber es ernährt dich, du isst diesen Apfel, du nimmst es zu dir. Und genau so ist es mit der Bibel. Mach dir doch keinen großen Kopfzerbrechen, wenn du es nicht alles verstehst. Wie würdest du das richten wollen? Warum die Amoriter ausgetilgt wurden und warum die Israeliten das Land genommen haben? Wie willst du das intellektuell überhaupt unter eine Decke kriegen? Versuch es nicht. Aber lehne das Wort Gottes nicht ab, nur weil du meinst, oh, das kann nicht ein Gott der Liebe sein, so grausam, pfui. Reagiere doch nicht so. Das ist Gottes Wort. Es steht weit über uns und unsere Fähigkeit, es intellektuell zu erfassen. Deine Gedanken, Herr, sind so weit über meine Gedanken. Ich kann sie nicht erfassen. Die sind zu wunderbar für mich, Herr. Mein Kleinhirn kann es nicht erfassen. Könnt ihr aber so viel Glauben aufbringen, dass ihr sagen könnt, Herr, und so viel Demut? Herr, auch wenn ich dein Wort nicht verstehe, ich will sie essen. Ich brauche diese Ernährung. Und ich werde sie essen. Jedes Wort. Ich habe mal in einer von diesen Namenslisten, diese Mechachsozeia und Sohn von Melchizedek und diese ganzen Namen, die du gar nicht aussprechen kannst, kam vor und Tamar war Mutter von so und so. Und diesen Tamar, da wusste ich, hey, sie kommt nochmal vor. Sie war nicht eine ganz saubere Frau. Aber doch sehe ich sie in der Genealogie von Jesus. Mensch, Herr, wie groß ist deine Gnade? Wie groß bist du, Herr? Und plötzlich war ich in der Lobpreis und Anbetung. Mitten in so eine komische Liste von Namen, die ich gar nicht aussprechen konnte. Gott schenkt uns die Schätze seines Wortes, wenn wir mit Demut das aufnehmen. Also, ich hoffe, dass ihr es kaum erwarten könnt, bis ihr nach Hause kommt und anfangen könnt. Halleluja. Richtig so. Okay, das war Punkt 1. Wir haben einige Punkte. Wie viel Zeit haben wir heute? Also, nee, es wird nicht so lange dauern. Preis dem Herrn. Also, erste, du lebst nach Gottes Wort, du folgst Jesus nach. Demut, Sanftmut, Bereitschaft, Hunger. Wir folgen ihm nach. Das nächste ist, zu finden in Jesaja 61, wenn du mit mir aufschlagen willst. Jesaja 61, das war unsere Machtproklamation von gestern Nacht. Ich fand das gestern so toll, weil da wusste ich nicht recht, wie wir da anfangen sollen, was Gott wollte. Aber das kam, als wir da hinten waren im Gebet, in die letzten paar Minuten, bevor wir anfingen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das war eine Proklamation nicht für uns, das war eine Proklamation für die Mächte. Die haben es gehört und die haben es gewusst und die haben gezittert. Und die sind rausgeflogen. Halleluja. Preis dem Herrn. Aber das ist für uns eine Bekenntnis, die wir jetzt beibehalten müssen, festhalten müssen. Wenn du hier weggehst, ist es nicht weniger wahr. Jesus sagte in Johannes 17, Vater, genauso wie du mich gesandt hast, sende ich ihnen. Und er sagte das nicht zu seinen Jüngern, er sagte, Vater, ich bete nicht nur für die 12, sondern ich bete für jeden, der anhand ihrer Worte zum Glauben kommen werden, in allen Zeiten. Dass sie eins werden, Vater, wie du in mir und ich in dir. Also es ist nicht weniger eins, als er es sich mit seinen Jüngern gewünscht hat, sondern genauso eins, wie ich, Vater, in dir und du in mir, dass die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also dieses Wort aus Jesaja 61, das bezieht sich ganz konkret, ganz fest auf Jesus Christus. Und viele meinen, naja, das kann ich nicht so für mich nehmen. Aber wenn Jesus mir sagt, die Werke, die ich getan habe, werdet ihr auch tun und größere Werke werdet ihr tun. Und das sagt er an jeden, der an mich glaubt. Das ist eine Bevollmächtigung für sein Volk, sein Leib, der in Epheser so beschrieben ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wenn du solche Wörter hörst und du sagst, Jesus versteht sein Leib, er ist der Haupt, wir sind das Leib, hier ist mein Kopf, hier ist mein Leib. Wo ist die Trennung? Mein Kopf ist eins mit meinem Leib. Es ist unvorstellbar, dass mein Kopf ohne mein Leib herumspaziert und mit euch redet. Genauso unvorstellbar ist, dass Jesus herumläuft ohne sein Leib. Er hat es so entschieden. Er hat es so gesagt, dass sie eins seien, so wie ich in dir und du in mir. Jeder, der an mich glaubt, soll die Werke tun, die ich tue und noch größere Werke. Und deswegen, und weil er sagt, Vater, genauso wie du mich gesandt hast, so sende ich ihnen. Deswegen können wir sagen, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Er sagt, du bist Botschafter an Christi Stadt. Er hat dir seine Herrlichkeit gegeben, auf dass du seine Repräsentant bist hier auf dieser Erde. Ein Botschafter ist mit aller Autorität bewaffnet von derjenige, der ihm aussandte. Der ist Autorität gegeben, einen Botschafter zu sein. Er steht nicht nur alleine da, er steht da mit der ganzen Macht und Kraft seiner Regierung hinter sich. Wenn ein US-Botschafter irgendwo unterwegs ist oder ein deutscher Botschafter irgendwo unterwegs ist, der ist ein Repräsentant der gesamten Regierung, der gesamten Macht des Landes. Und so ist es bei uns als Botschafter. Ich hoffe, dass ich euch dadurch eine Freiheit gewinnen kann, dieses Wort für euch anzunehmen. Schauen wir das noch ein bisschen näher an. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Der hat mich gesandt, den Elenden guten Botschaft zu bringen. Ist das wahr? Ist das unsere Berufung, zu evangelisieren? Können wir alle annehmen, oder? Das war nicht nur für Jesus, sondern wir können von der Schrift erkennen, das ist auch unsere Berufung. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Lehret sie halten alles, was ich dir befohlen habe. Und ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Er hat mich gesandt, die Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, die Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen den Trauernden zu Zion. Dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt einem betrübten Geistes gegeben werden. Was haben wir denn sonst getan? Warum ist es so schwer, dieses Wort anzunehmen? Was haben wir heute getan, wenn nicht die Gefangenen zu Zion gebracht? Gottes Volk zu Zion. Zion ist der Gegenwart des Herrn. Das beschreibt auch Jerusalem, den Tempel und so weiter. Aber das ist in einem weiteren Sinn, zu Zion ist Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart hinein. Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer. Ein Lobpreisgewand statt einem betrübten Geist. Ich weiß nicht, wie es euch ging heute Morgen, aber ich war überwältigt von der Gegenwart des Herrn. Ich war überwältigt, ich stand da und konnte teilweise gar nicht singen. Ich konnte nur weinen, weil Gottes Gegenwart so süß, so gewaltig bei uns gewesen war während der Lobpreis. Die sollen ein Lobgesang statt einen Betrüb des Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit. Macht sie zu Jüngern. Bäume der Gerechtigkeit, Jünger Jesu, stark im Herrn. Pflanzung des Herrn, ihm zu Preise. Sie werden die alten Trümmern wieder aufbauen und das, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Halleluja. Halleluja. Geh doch im Glauben in deine Berufung hinein. Mache den Schritt und sage, ich habe eine Berufung. Ich bin nicht nur einen Unfall, ich bin nicht nur einen Zufall, ich bin nicht irgendwie aus einer großen Knall irgendwo gekommen und zufällig bin ich da und meine größte Pflicht ist die Fortpflanzung meiner Rasse. Ich zerstöre diese Festung in Jesu Namen. Du bist auserwählt vom Herrn, der Gott aller Schöpfung, der Schöpfer der Himmel und der Erde. Der hat dich erkannt, bevor eine deiner Tage gewesen war, hat er alles aufgeschrieben. Er hat einen Plan für dich. Ihr habt ja alles gehört. Also habt den Mut, lebt nach Gottes Wort, esse, lass dein Geist ernährt werden und trete in deine Berufung hinein. Sagen, ja, Herr, das passt mir wie angegossen. Das passt wie angegossen. Und es passt. Aber solange du es erlaubst, dass der Feind dich hineinflüstert, na, du bist zu schwach, bist nicht, kannst nichts, wird's nichts. Solange du das glaubst, lässt du dem Feind viel Spielraum in deinem Leben. Du musst sagen, nein, ich nehme diese Berufung an. Der Geist Gottes, dem Herrn, alle Herren, der König, alle Könige, der Schöpfer, das ganze Universum, seinen Geist ist auf mir und wohnt in mir. Wir können es noch weiternehmen, weil Jesus Wohnung aufgenommen hat in uns. Er und sein Vater und den Heiligen Geist. Wenn überhaupt, ist es noch stärker bei uns, als es hier beschrieben ist. Amen? Könnt ihr das annehmen? Halleluja. Okay, jetzt kommen wir zu ein paar Sachen, die nicht so angenehm sind. Der dritte Punkt ist, komme unter Disziplin. Oh je, jetzt geht's los. Sekte, Sekte, Kontrolle, die wollen mich kontrollieren. Wenn die Bibel uns ermahnt, unter Disziplin zu kommen, dann ist das nicht eine Kontrollfunktion, sondern eine Schutzfunktion. Okay? Wenn wir jetzt Jakobus aufschlagen, ist Jakobus vor Hebräer im Deutschen? Ja, nee, nach Hebräer. Also in englischer Bibel ist er vor Hebräer, deutsche Bibel ist gleich nach Hebräer. Warum das so ist, keinen blassen Schimmer. Aber das stört mich nicht, solange es da ist. Halleluja. Okay. Jakobus 4, ich lese 6 bis 10. Ich fange an bei 5, auf Deutsch fängt der Paragraph dort an. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen? Und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert, klagt und weint. Eure Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhören. Diese Jammern und Klagt und so weiter, das ist nicht eine Beschreibung, was dein Lebensstil sein soll von nun an, sondern das ist ein Bild der richtige Buße, Bußbereitschaft. Du erkennst deine Schuld und deine Sünde und es tut dir wirklich leid. Und du kehrst um und du sagst, Herr, bitte vergib mir. Und du weinst darüber, dass du dem Herrn verletzt hast durch dem, was du getan hast. Dass wegen dich, wegen das, was du getan hast, ist er am Kreuz gestorben. Du hast dazu beigetragen, dass er sterben musste. Das ist das, was beschrieben ist. Nicht ein Lebensstil. Jetzt von nun an muss ich jede Freude nehmen und es in Trauer umwandeln. Okay, könnt ihr das verstehen? Bitte nimmt das nicht als eine persönliche Prophetie für dein Leben. Okay? Preis dem Herrn. Aber das unter Disziplin kommen ist, sich zu demütigen. Sich zu demütigen unter Gott. Unter Gottes Herrschaft. Es ist, in eine Abdeckung zu kommen. Wenn wir in Hebräer lesen, ja, lass uns ersten in 2. Timotheus, das ist etwas näher. 2. Timotheus 1 und 7. Nee, versuch mal 1. Timotheus. Entschuldigung. 1. Timotheus 1,7, ob wir es da? Nee, da finden wir es auch nicht. Vielleicht wisst ihr, wo diese Schriftstelle ist, wo es heißt, der Herr hat uns nicht einen Geist. 2. Timotheus, und wo? 1, Vers 7 ist es doch da, denn wo war ich denn? Oh, ich war 2, Vers 7, aha. Gut, preis dem Herrn. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Wort Besonnenheit auf Englisch heißt Selbstdisziplin. Hat es diese Bedeutung auch auf Deutsch? Selbstbeherrschung steht da, gut. Also du kommst unter eine Disziplin, auch eine Selbstdisziplin. Du kommst unter eine Disziplin, wo du sagst, Herr, meine alten Gewohnheiten, die mich Schaden zugefügt haben, die werde ich jetzt ändern. Ich nehme mich unter Selbstdisziplin. Fasten ist auch eine Selbstdisziplin. Ist auch eine Besonnenheit. Ist auch eine Sache, die nicht so automatisch geht. Wer fastet gerne? Wer hungert gerne? Also ihr fastet, weil ihr eine Disziplin habt. Amen. Ihr fastet, weil ihr wisst, was Fasten ist. Aber von unserer Menschlichkeit aus, wer hungert gern? Aber wir nehmen uns unter Disziplin und wir sagen, Herr, ich werde fasten und ich werde beten, denn es ist mir wichtig, dass wir durchbrechen. Und so faste ich auch gerne. Nicht unbedingt, weil es gut tut, wenn ich Hunger habe, aber weil ich mich unter Disziplin nehme. Ich stelle mich unter Disziplin. Es gibt eine Geschichte, wo Samuel und Saul, die hatten so eine Sache. Saul war auf dem Feld mit seiner Armee, die wollten dann in den Kampf gehen und Samuel hat gesagt, Saul, du wartest auf mich, in 7 Tagen komme ich und wir machen einen Opfer vor dem Herrn und dann ziehst du in die Schlacht. Und Saul, der merkte, seine Leute, die wurden ungeduldig, die sagen, ja, wo ist denn diesen Samuel? Kommt er oder kommt er nicht? Das erinnert mich an die Situation, wo Mose 40 Tage auf dem Berg war und die kamen zu Aaron und sie sagen, Aaron, wir haben keine Ahnung, was mit Mose geschieht. Was sollen wir denn nun? Macht uns irgendeinen Gott, dass wir dem Herrn feiern können. So war die Stimmung dort im Lager. Und ihr wisst, wie es ausging mit Mose. Die haben den goldenen Kalb gemacht. Erstens steht es da, Aaron hat gesagt, ja, gibt eure goldene Ohrringe und so. Und der hat es geschmolzen, hat es geformt, mit einem Werkzeug sogar hat er es geformt, hat den schönen goldenen Kalb gemacht und die haben gefeiert. Dann kam Mose runter, Zorn brach aus, er schmeißt die ganzen Tabletten runter, die Gott beschriftet hat. Schmeißt die Tabletten runter? Hat geschmissen? Auf jeden Fall sind sie kaputt gegangen. Und dann, nachdem das Ganze vorbei war, da kam er zu Aaron und sagte, Aaron, wie konntest du? Wie konntest du? Und dann sagte Aaron, das hat mich fasziniert, das habe ich nur das letzte Mal, wo ich gelesen habe, gemerkt. Aaron sagt, ich weiß nicht, was geschehen ist. Die haben das ganze Gold gemacht, ins Feuer geworfen und diesen Kalb kam raus. Lügner! Es war schlimm genug, dass er das mit dem Werkzeug gemacht hatte und geformt hat. Das war nur ein paar Verse davor. Und dann sagt, wo ist das? Das ist irgendwie, da ist Gold reingekommen. Da wusch, da war diesen Kalb da. Verstehe ich auch nicht. Naja, muss ein Wunder gewesen sein, gell? Auf jeden Fall war Saul und Samuel, die waren da auf dem Feld. Und Saul hat nicht gewartet. Saul hat die Sache in seine eigene Hand genommen und er hat selber diesen Opfer gegeben und das war sein Ende. Und dann kam Samuel zu ihm und er sagte, deine Rebellion ist wie Hexerei. Der Sünde, Rebellion ist Hexerei. Diese Rebellion, diese Nicht-Wollen unter Disziplin kommen, ist unsere höchste Gefahr. Lass uns Hebräer mal aufschlagen. Hebräer 13. Deine Sache, die wir nicht so gerne lesen. Aber es ist so wichtig. Hebräer 13 und Vers 17. Gehorcht eure Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Wir sind ermahnt, unter Disziplin zu kommen. Du bist ermahnt, in deine Gemeinde unter der Leiterschaft der Gemeinde zu sein und dich zu unterordnen. Und denk nochmal nach, bitte. Es ist nicht eine Frage der Kontrolle, es ist eine Frage des Schutzes. Wir sind untergeordnet, wir sind einander untergeordnet in Christus. Und eigentlich sind die Leiter einer Gemeinde auch die Gemeindemitglieder untergeordnet. Wir sind uns alle gegenseitig untergeordnet. Aber wenn eine Leiterschaftsfunktion ausübt, wenn ihr eine Leiterschaftsfunktion von Gott gegeben wird, dann ist das eine Verantwortung, die er innehat oder sie innehat. Und Gott zieht ihm dann zur Rechenschaft. Und dann, wenn du das wirklich liest, dann heißt es, lass es so sein, dass sie diese Aufgabe erfüllen können mit Freuden und nicht mit Seufzen. Wenn sie es mit Seufzen tun müssen, wenn sie dich irgendwie so wie ein Pferd mit einem Ding im Mund, wie heißt das auf Deutsch? Genau. Dann, die haben keine Freude dran. Wenn du immer rebellisch bist, du willst immer so machen und immer argumentieren und immer eine andere Meinung und na und so und ba, dann haben sie keine Freude dran. Und das Wort sagt, es ist dann nicht gut für dich. Es ist nicht gut für dich, wenn es für deine Leiterschaft eine Plage ist. Wenn wir uns demütigen unter Gottes Hand, wenn wir anerkennen die Leiterschaft, unter denen er uns gestellt hat, sei es in der Gemeinde, sei es in der Familie. Dann, wenn wir das demütig annehmen, dann kommen wir unter den Versprechen, wo es heißt, demütigt euch unter Gottes Hand und er wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, du musst deine Position im Herrn nicht erkämpfen?
Es geben keine 10 andere Leute, die nur darauf warten, dass du hinfällst, und die nehmen dann deinen Platz ein. So ist es nicht in Gott. Einzigartig ist jeden einzelnen von unseren Berufungen. Wenn du es nicht erfüllst, wird es nicht getan. Es sind keine 10 andere, die nur darauf warten, deine Position zu nehmen. Wir haben das Vorrecht. Wir haben die Möglichkeit, uns zu demütigen, ohne dass es uns schadet. Und wir meinen, dass es eine große Schade ist oder Schande ist, wenn wir uns demütigen. Leute, es ist unser kostbarstes Recht, dass wir uns demütigen können. Weil wir dienen einem Gott, der sanftmütig und demütig ist. Und wir sollen von ihm lernen. Und wie sollen wir von ihm lernen, wenn nicht dadurch, dass wir die Charakterzüge, die er hat, in der Tat umsetzen in unserem eigenen Leben. Deswegen ist es wichtig, dass du bewusst unter Disziplin kommst, dass du dich ganz bewusst unter Disziplin bringst. Autorität im Herrn ist nicht wie die Autorität dieser Welt. Es ist nicht so, dass eine Herrschaft über dir ausübt, sondern es ist eine dienende Sache. Konzept anders als mein menschlicher Verstand. Deswegen sind wir ermahnt, du vergiss deinen Verstand ein bisschen und vertraue auf den Herrn. Es ist so einfach, wenn du das tust. Es ist so schwer, wenn du es nicht tust. Es ist eine dienende Sache. Es hat mit Fluss zu tun. Es hat mit Lebensfluss. Es hat mit Segensfluss zu tun. Wenn ihr in eine Gemeinde seid und ihr habt euch untergeordnet unter die Autorität der Gemeinde, dann kannst du auch Segen durch diesen Kanal empfangen. Stellst du dich aber quer, empfängst du nichts und du gibst nichts. Du bist nur eine Querbalke in einem Fluss, der fließen sollte, aber es kann nicht fließen, weil du dich querstellst. Bist du aber bereit zu sagen, Herr, ich demütige mich vor dir, ich demütige mich und stelle mich jetzt unter die Autorität, die ich hier erkenne, der von Gott ist. Und ich lasse mich einfach segnen. Ich lasse mich ein Stück weit führen, denn diese, die mich lehren, die müssen ja Rechenschaft ablegen, dir gegenüber. Also ich lasse mich belehren, ich lasse mich korrigieren, ich möchte wachsen in diesem Fluss. Ich möchte einfach mitgehen und den Segen auch, ich möchte teilhaben auch an den Segen. Es ist eine Schutzfunktion für uns. Es ist ein reifen Boden, in den wir wachsen können, unter Disziplin zu kommen. Der nächste Punkt ist, dass wir richtige Gemeinschaft pflegen. Dass wir richtige Beziehungen suchen. Lass uns mal 1. Johannes aufschlagen, bitte. 1. Johannes 1, 5 bis 10. Oh mein. Bitte, ist das Jakobus? Ja, genau. Okay, schauen wir mal, ob das so ist. Ich muss meine Notizen wieder überarbeiten. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch kundgeben. Gott ist Licht und in ihm ist keine Dunkelheit. Wo ist diese Schriftstelle? Oh, da ist es. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, dann wandeln wir im Licht. Einen unreinen Geist ist wie ein Schatten über dein Leben. Amen. Wenn du im Licht wandelst, dann hat Dunkelheit keine Chance. Überhaupt keine Chance. Aber im Licht zu wandeln ist eine Herausforderung, die meisten von uns scheuen. Im Licht zu wandeln ist eine ziemlich heikle Geschichte. Das heißt, du wandelst in einer Art und Weise, dass anderen Einblick haben in deinem Leben hinein. Und das ist manchmal schwierig. Wir sind sehr, sehr gerne mal alleine für uns, wo niemand uns sieht. Aber eigentlich sieht Gott uns immer. Also er weiß auf jeden Fall Bescheid. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn du sagst, du hast Gemeinschaft mit Jesus und du wandelst nicht im Licht, so lügst du und die Wahrheit ist nicht in dir. Das ist eine unwahrscheinliche Herausforderung für mich persönlich und ich bin mir sicher für uns allen. Das heißt, wir sollen leben, als ob jeder in unser Herz einschauen kann. Wir sollen so leben, wir sollen so verletzbar voreinander leben, dass wir bereit sind, dass der eine oder der andere mich korrigiert. Oder wenn jemand sieht, dass ich was falsch tue, dass ich bereit bin, es anzunehmen, wenn sie sagen, du, das war daneben. Was du da tust, ist daneben. Und dass ich bereit bin, mich zu korrigieren zu lassen. Wo ich bereit bin, meine Sünden zu bekennen, wenn es mal dran ist. Wenn ich merke, Mensch, dass ich habe wirklich Mist gebaut. Oder die Bereitschaft zu sagen, du, mir geht es wirklich nicht gut. Das heißt nicht, und ich denke, dass wir verwechseln das mal, wenn es dir mal nicht gut geht, wenn du mal gesündigt hast, wenn mal die Situation in deinem Leben nicht ganz genau passt, dann heißt es lange nicht, dass du nicht mehr effektiv sein kannst für den Herrn. Wenn du es aber verleugnest, wenn du es versteckst, wenn du sagst, na, alles klar, mir geht's gut, dann wandelst du in der Dunkelheit. Dann läufst du die Gefahr, dass die Lüge da reinkommt, dann läufst du die Gefahr der Heuchelei. Wir haben manche Geister der Heuchelei weggeschmissen gestern. Das ist ein böser Geist. Das ist ein Dämon. Nicht gut. Nichts gut. Das ist nicht eine Sache, wo wir nachstreben sollen, es zu bekommen. Das ist eine Sache, die wir raushaben wollen aus unserem Leben. Das ist ein Einfluss, den wir nicht wollen. Aber die Herausforderung ist, wandle im Licht. Wir brauchen nicht zu verstecken, denn es hat uns keine Sünde gefangen genommen, der nicht ganz gewöhnlich ist für alle Menschen. Du hast keine Sünde, der nur dir gehört. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Und wenn wir so weit kommen in unsere Beziehungen, dass wir so offen sein können miteinander, dann leben wir in der Wahrheit. Dann ist die Wahrheit in uns wirksam in eine ganz andere Ebene, in ein ganz anderes Niveau. Wenn ihr aber im Licht wandelt, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesus seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Das ist doch begehrenswert. Aber wir müssen die Entscheidung treffen, das zu tun. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wenn jemand sagt, ich habe keine Sünde, wenn jemand sich so vorgibt, als ob er keine Sünde hätte, muss ich einfach den Kopf schütteln, sagen, du Lügner. Meine Bibel sagt, du lügst. Und du bist irgendwie vernebelt. Und du erkennst nicht die Wahrheit. Du siehst das Licht nicht. Und du tust mir leid. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Also das Wandeln im Licht hat damit zu tun, die Bereitschaft, unsere Sünden zu bekennen zueinander. Das ist absolut wichtig. In Hebräer, da heißt es auch, in Hebräer 10, 24 und 25, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen die Versammlungen, die einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, um das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Umso mehr sollen wir uns ermahnen. Wir sollen einander miteinander so gehen, dass wir einander ermahnen zu guten Werken. Dass wir einander anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist eine sehr aktive Gemeinschaft. Das ist eine sehr aktive Sache. Wenn der eine lasch ist und er mag nicht mehr und er ist entmutigt, und dann sollen wir uns anreizen. Dann sollen wir, du, komm doch mit. Oder lass uns doch für dich beten und lass dich doch dienen. Natürlich, wir brauchen das immer wieder. Wir sind nicht immer mit allen Kräften dabei. Aber wir brauchen diesen Anreiz voneinander. Wir brauchen diese Ermutigung voneinander. Wir brauchen die Versammlung. Wir brauchen diese Zeiten, wo wir als Geschwister zusammenkommen. Und wenn du festhalten willst an dem, wenn du weiterkommen willst, wenn du in diesem Licht bleiben willst, dann ist das der Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Ganz allein in deinen Kämmerlein kannst du sehr, sehr viel bewirken. Aber wenn du keine Gemeinschaft hast, dann stehst du ganz alleine da. Und der Feind kann dir alles Mögliche einflüstern. Und er macht jede Lüge glaubhaft. Glaub mir. Hoffentlich brauche ich das euch gar nicht sagen. Denn ihr wisst das bereits. Gemeinschaft mit anderen Christen, diesen Anreiz, die einander ermutigen, den Licht zu wandeln, dich mal bloßzustellen und sagen, du, mir geht's so schlecht, ich habe solche hässliche Gedanken in mir, es scheint mir, als ob ich der schlimmste Wurm der Welt bist. Und du bist gleich daneben. Du musst mal das sagen können, ich habe sündhaftige Dinge in mir, die raus müssen. Wir werden immer attackiert, immer angeschossen vom Teufel. Und umso mehr du im Licht wandelst, umso leichter zu unterscheiden, was diese Pfeile sind. Bist du im Dunkeln, gehört das Dunkle dazu. Du merkst gar nicht, dass es da ist. Bisschen mehr, bisschen weniger, was spielt das denn für eine Rolle? Aber wandelst du im Licht, dann erkennst du die Dunkelheit sofort. In 1. Korinther habe ich eine Sage, so einen Vers. Es kommt ins Englische ein bisschen anders als in Deutsch, aber ich denke, ich lese das vor. 1. Korinther 15 und Vers 33. Auf Deutsch heißt es, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist wahrscheinlich so ein Idiom auf Deutsch und passt in etwa. Auf Englisch heißt es, bad company corrupts good character. Schlechte Gemeinschaft verdirbt guter Charakter. Ist das ein bisschen anders? Aber natürlich, das Englische kommt wahrscheinlich viel mehr von den Urtext, oder? Ja, die werden ja sowieso Englisch im Himmel sprechen, deswegen. Okay, ich gebe auf. Okay, Halleluja, es ist gut, dass wir jetzt Alliierten sind. Schlechte Gemeinschaft, schlechte Freunde Die falsche Gruppe von Freunden verdirbt guter Charakter. Hängst du mit den falschen Leuten rum, dann kann dein Charakter verdorben werden. Hängst du die ganze Zeit mit Rocker und mit die Gruftis oder mit, ja, vielleicht mit Methodisten, was ist das? Das war nur ein Witz. Hängst du mit den falschen Leuten rum, kann deine gute Charakter verdorben werden. Amen. Wir wissen Bescheid. Hängst du zu viel mit deinem Fernseher rum? Amen. Was ist das, wenn nicht Gemeinschaft? Das ist wahrscheinlich das innigste Gemeinschaft, die die meisten von uns haben. Wir haben eine innige Gemeinschaft mit einem dummen Block Glas, der uns Schmutz schmeißt und uns überwältigt mit die dummsten Gedanken. Mit der schrecklichen Schmutz. Und wir haben die innigste Gemeinschaft mit diesen Kasten. Also, aha. Lass uns mal dieses Aha-Erlebnis mit nach Hause nehmen und lass uns selber prüfen. Wo ist meine Gemeinschaft? Ich kann mich in meinem Wohnzimmer gut verstecken und mich das Ganze einsaugen, ohne dass jemand es weiß. Und dann kann ich kommen in die Gemeinde mit meinen charismatischen Lächeln und sagen, ah, Halleluja, Jesus sitzt auf seinem Thron, ja, alles ist bestens. Aber in mir ist sehr viel Dunkelheit. Und bis ich irgendwo sage, du, ich habe im Fernsehen spät in der Nacht angeschaltet, ich habe das Schmutz angeschaut, ich fühle mich absolut dreckig. Bitte, ich möchte Vergebung haben, ich habe das bekannt vor Gott, ich möchte es auch vor dir bekennen. Würdest du mir bitte helfen, dass ich da nicht immer wieder da reinfalle? Ich mache mit irgendeinem Bruder, irgendeinen anderen, wandle ich so im Licht, dass wir diese Dinge teilen können miteinander, dass wir einander helfen können, dass er mir ermahnen kann, dass er, Dan, sei doch nicht so dumm. Du bist doch ein reifer Mann in Gott, oder? Na ja, habe ich gedacht. Jetzt kommt die Wahrheit raus, gell? Wir kämpfen alle. Und wenn wir nicht Gemeinschaft haben, wenn wir nicht im Licht wandeln, dann werden uns diese Sachen gefangen nehmen. Unser Feind ist nicht fair. Ihm ist es egal, wie er uns packt. Er wird versuchen, einen Weg zu finden. Und unser bester Schutz ist im Licht miteinander wandeln. Schnell Sünde bekennen. Schnell. Lass es nicht rumhängen. Sag nicht, na ja, ich warte noch 2 Wochen, kommen ja noch ein paar Folgen von meinem Lieblingsprogramm, die will ich erstmal sehen und dann tue ich Buße. Gottes Gnade ist groß, Leute. Aber ich möchte es nicht so auf die Probe stellen, bis es nicht mehr geht. Gell? Also ich würde lieber im Licht wandeln und es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, es ist missverstanden, aber es ist Gottes Wort. Was wollen wir mehr? Lass uns mal Epheser 5 aufschlagen. Epheser 5 und wir lesen 17 bis 21. Ich wiederhole die Punkte, nur dass wir sie ein bisschen einordnen können. Das erste Punkt ist gewesen, lebe nach Gottes Wort, folge Jesus nach. Das zweite ist, zieh an der Lobpreisgewand, das Wort aus Jesaja 61. Zieh an das Lobpreisgewand, zieh an deine Berufung im Herrn, erkenne deine Autorität. Und dann war die Nummer 3. Komm unter Disziplin. Stelle dich selbst unter Disziplin. Selbstdisziplin Unterordnung unter Gottes Autorität in der Gemeinde. Das vierte, schau, dass deine Beziehungen richtige Beziehungen sind. Suche richtige Gemeinschaft. Und fünfte, wo wir jetzt dran sind, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Epheser 5, 17 bis 21 heißt es, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und säuft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es ist interessant, mit was das sei erfüllt mit dem Heiligen Geist alles verbunden ist. Eigentlich einige von diesen Punkten sind hier zusammengefasst auf eine wunderschöne Art und Weise. Seid nicht unverständig. Grow up, wie wir das auf Englisch sagen würden. Du sollst aufwachsen. Sei nicht unverständig. Sei doch mal klug. Denk mal drüber nach. Und findet heraus, was Gottes Wille ist. Und jetzt kommt Gottes Wille. Er will nicht, dass du dich voll Wein saufst. Hat nichts dagegen, wenn du mal einen Schluck Wein trinkst. Du kannst auch ein Bier trinken. Du kannst sogar, laut meiner Bibel, kannst du mal Wasser in Wein verwandeln. Ich meine, der hat ja nichts dagegen. Jesus hat generell, prinzipiell nichts dagegen. Er sagt, aber sauf dich aber nicht voll. Lass das nicht dein Lebensstil sein, weil eine unordentlichen Wesen ist die Folge dessen. Sondern sei erfüllt mit Gottes Geist. Und dann ermunternd einander. Das ist die Gemeinschaft. Ermunternd einander. Mit was? Kommt nicht gegeneinander mit einer Hake, mit einem Schwert und schneidet euch den Kopf ab. Sondern kommt und ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesänge, geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Da findet ihr Einheit. Da findet ihr Einheit. Und wenn zwei auf dieser Erde eins sind, können sie beten, was sie wollen, und es wird ihnen gegeben. Deswegen arbeitet der Feind so sehr dagegen, dass wir Einheit finden. Aber wenn du durch Lobgesänge, Psalmen, geistlichen Liedern, wenn du singst und spielst dem Herrn in deinem Herzen und du kommst in eine Situation, wie wir heute Morgen waren in der Lobpreis, wie wir gestern Abend waren, als wir gemeinsam als ein Mann gegen den Feind gestanden haben, dann können wir bitten, was wir wollen. Aber diese Einheit gilt zu suchen. Es kommt nicht von alleine. Es ist eine Entscheidung. Ich gehe, ich tue das. Ich ermuntere meinen Geschwistern. Ich lasse mich von meinen Geschwistern ermuntern. Sagt Dank Gott dem Vater. Alle Zeit für alles. Ich werde nicht murren, ich werde nicht sein wie die Israeliten in der Wüste, die haben immer wieder gemurrt, immer wieder, bis Gott sagt, Mensch, was soll ich mit euch machen? Wenn ihr euch eine Leiterschaft unterordnet, dann nicht so, dass sie das sagen, ach, was soll ich mit euch machen? Sondern genauso wie wir es gehört haben, es soll ihnen eine Freude sein, uns voranzugehen. Es soll ihnen eine Freude sein, eine Führungsrolle, ihre Führungsrolle auszuüben. Nicht mit Seufzen. Soll eine Freude sein. Dann hast du was davon und die haben was davon. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und das alles im Zusammenhang mit sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bringt diesen Sachen hervor. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bringt hervor, dass du im Licht wandeln willst. Die Erfüllung im Heiligen Geist bringt hervor, dass du Jesus gehorsam sein willst. Die Erfüllung des Heiligen Geistes bringt doch hervor die Früchte des Geistes. Das ist ziemlich logisch, oder? Also, seid erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das nächste ist, und das ist schon mal ein bisschen ein kontroverser Punkt gewesen, aber ich will da nochmal eingehen, ist, schau, dass du getauft bist. Schau, dass du getauft bist. Als die Israeliten aus Ägypten kamen, die waren von dem Augenblick frei, als Gott gesagt hat, jetzt geh. Es kam der Zerstörer über das ganze Land, der Erstgeborene von jeder Familie, jeden Vieh ist gestorben, außer unter die Israeliten. Und endlich haben die Ägypter gesagt, geh weg von hier, sind weggezogen, Feuersäule ist mit ihnen gegangen und hat eine Trennung gemacht zwischen ihnen und die ägyptische Armee, als sie dann verfolgt haben. Die lagerten sich dort am Roten Meer. Pharaos Armee war auf der anderen Seite, die versuchten da irgendwie durchzukommen, die wurden aber abgehalten davon, von der Feuersäule. Dann gingen sie über das Rote Meer, auf trockene Land. Wasser ist auseinander, eine Mauer von Wasser auf jede Seite. Es war kein Geplätscher da, das war ein echtes Meer. Echte Mauern von Wasser. Sind durchgegangen und erst nachdem die auf der anderen Seite waren, da waren die Ägypter schon unterwegs. Die waren so mittendrin. Und dann sagt der Herr zu Mose, okay, steck deinen Stab wieder aus, lass die Wässer nochmal zusammenkommen und die ganze Armee des Pharaos wurde zerstört. Erst dann war eine endgültige Trennung von den Folterern. Erst dann war es vorbei. Es war nicht vorbei, bis es vorbei war. Und dann war es erst vorbei. Amen. Wäre es so nicht gewesen, hätten sie ein paar Schiffe bauen können, die hätten da umrum gehen können, hätten vieles machen können. Aber dadurch ist es endgültig ausgewesen mit dem Feind. Eine endgültige Separation, Trennung zwischen Israel und ihre Feinde. Und dann ging es weiter. Nicht immer erfolgreich, aber es ging weiter. Und dann heißt es in der Schrift, die wurden alle getauft. In der Wolke und im Meer. Das war ein Bild, der uns gegeben ist von der Taufe. Ich möchte Römer 6 lesen. Römer 6, 3, die Verse 3 bis 7. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eure sterblichen Leibe und leistet seine Begierden keinen Gehorsam. Durch die Taufe gehen wir mit Jesus in den Tod hinein. Wie kann ich das bildlich so darstellen? Ich bin mit Jesus gekreuzigt, aber dennoch lebe ich. Nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Aber wir haben immer noch mit den Begierden des Fleisches zu tun. Das Alte ist gestorben. Siehe, alles ist neu geworden. Ich bin gekreuzigt mit Jesus. Dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Was ist denn das alte Ich, den ich mit mir herumschleppe? Dieser alte Ich ist eigentlich gestorben. Und ich halte ihn für gestorben. Ich identifiziere mich in der Taufe mit Gott, mit das Sterben Jesu. Wenn ich unter das Wasser gehe, dann gebe ich mein Leben auf. Das ist eine Glaubensentscheidung, eine Glaubensschritt, die ich nur machen kann mit Vernunft. Es ist nur ein Glaubensschritt für mich, wenn ich das tue. Es ist nicht eine Sache, dass jemand anders für mich tun kann. Niemand anders kann mir sagen, du bist mit Jesus gestorben. Spitze. Nein, ich muss sagen, ich bin mit Jesus gestorben. Ich nehme an seinen Tod. Ich nehme es an. Ich gebe mich dem hin, in seinem Tod hinein. Und ich nehme seine Auferstehung für mich. Genauso wie mit der Wiedergeburt. Du kannst niemanden anderen wiedergebären. Du kannst niemanden anders das machen. Es geht nicht. Es ist eine Entscheidung, die du machen musst. Ich will damit keine Tradition ansprechen. Mir geht es nicht darum. Mir geht es um die Erkenntnis des Glaubens. Mir geht es um die Erkenntnis, was geht es mich an? Wenn du mit deinem ganzen Herzen irgendwas anders sagen kannst, dann tu es. Es wird dir gemäß deinen Glauben. Ich will keinen zwingen, dass er sich wieder taufen lässt. Das sei mir ferne. Das ist mir wirklich egal. Das ist nicht meine Entscheidung. Aber wenn Gott dir sagt, es fehlt dir was, wenn du meinst, ich komme nicht weiter, ich bin blockiert, irgendetwas steht im Wege, dann ist es vielleicht deswegen, weil du nicht gestorben bist, weil du seinen Tod in dieser Art nicht genommen hast für dich, weil die Trennung vielleicht nicht da ist zwischen dir und deine Feinde. So steht es geschrieben. Ich gehe nicht tiefer hinein und versuche irgendwas zu sagen, dass der eine besser ist als der andere. Ich sage nur, suche in dir selber. Wir haben mit so vielen Leuten zu tun gehabt, die sagen, Mensch, ich kämpfe 10 Jahre mit dieser Frage und ich komme nicht weiter und ich will den Herrn besser kennen, aber es wird nicht und irgendwie breche ich nie durch und so und anderen Leuten haben überhaupt kein Verlangen danach, durchzubrechen. Die sind einfach zufrieden, wo sie sind. Lass sie doch sein. Wir machen keine Doktrin draus. Wir sagen, wenn du das tust oder wenn du das nicht tust, dass es einen Unterschied macht. Du bist nicht mehr oder weniger ein Bruder oder eine Schwester im Herrn. Aber wenn es dir nach verlangt, nach mehr, und dieses in deinem Leben noch nicht geklärt ist, sei so frei und mache eine Entscheidung. Und wenn du meinst, das ist dran für dich, dann tu es. Du brauchst keine große Geistliche, du brauchst keine irgendeine Heilige dazu. Wir sind alle ermahnt. Geht hin, machet Jüngern in alle Nationen. Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und den Heiligen Geist und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Geht hin in alle Welt. Naja, in Afrika könnte ich das machen, aber in Deutschland? Was ist, haben wir kein Wasser in Deutschland? Was ist das Problem? Freiheit. Für Freiheit sind wir freigemacht.
in Christus Jesus. Ich weiß, das sind gefährliche Worte, wenn man eine traditionelle Kirche hat. Und viele verstehen sich angegriffen damit. Aber das ist kein Angriff. Mir ist eine menschliche Tradition, Gott hilf mir, wurscht. Ich sage das nicht, um mich über eine menschliche Tradition zu erheben. Aber es sei uns ferne, eine menschliche Tradition über Gottes Wort zu stellen. Weil das ist Götzendienst. Und ich will kein Götze dienen. Und wir müssen kein Götzen dienen. Jeder soll klar sein in seinem eigenen Herzen. Du stehst vor Gott. Du stehst nicht vor mir, du stehst nicht vor irgendeinem Pfarrer, du stehst nicht vor irgendeiner Institution. Wenn wir vor Gott stehen, dann ist es nur du und Jesus. Und du sollst das machen, was Jesus dir sagt, egal was Menschen sagen. Du sollst nur sicher sein, dass Gott es dir sagt. Du sollst sicher sein. Du sollst dich auch beraten lassen. Weil der Feind, der kann so religiös klingen, der kann so hautnah an die Wahrheit sein und immer noch irgendwas verdrehen. Wie viele Leute haben wir gesehen, oh, der Heilige Geist hat mir gesagt. Und die machen irgendwas so dermaßen Unbiblisches. Aber die sehen es nicht, weil der Heilige Geist ihnen das gesagt hat. Es ist also, ich sage nicht, bitte versteht mich richtig. Hol dir gute Rat von verschiedenen Quellen. Ich meine, frag doch deinen Pastor, dann frag da irgendeine verrückte Charismatiker. Frag einen Priester und frag die anderen. Ich meine, hol dir doch Rat aus deiner Umgebung, aus deiner gewohnte Sache und dann hol dir Rat und mache deine Entscheidung. Oh, wenn ich das tue, dann schmeißen sie mich raus. Wo willst du landen? Willst du in der katholische Himmel landen? Oder in der evangelische Himmel landen? Oder willst du in den Himmel landen, der König aller Könige? Unterscheide doch, sei klug, sei weise, sei voller Gnade, sei voller Liebe. Attackiere niemanden, klage niemanden an. Ich klage niemanden an, der zufrieden ist mit seiner Kindertaufe. Wenn du zufrieden bist, wenn deine Glaube passt, wenn es passt, dann passt es. Wenn es nicht passt, sei so frei. Sei so frei. Und tu, was Gott dir sagt. Das ist alles, was ich sage. Ich hoffe, dass ihr mir das so abnehmen könnt. Ich habe nichts gegen irgendeine Kirche oder kann ich nicht ganz sagen, dass ich nichts gegen irgendeine Tradition habe. Aber im Grunde genommen, ich stehe nicht gegen Sachen, ich stehe für Gottes Wort. Ich versuche einfach für Gottes Wort zu stehen. Und der Rest, wir müssen das einander überlassen. Gott zwingt uns nicht, oder? Und ich will auch keinen zwingen. Okay, letzte. Wir kommen hin. Das letzte ist, dass wir Gottes Ausrüstung anziehen, dass wir das annehmen, das Anziehen. Eine hat mir gefragt, sie war wirklich ernst, ja, wie mache ich das mit dem Ausrüstung Gottes jetzt nehmen? Ich habe ja diese Gürtel der Wahrheit und diese Panzer der Gerechtigkeit. Ich habe die Schuhe, die Verbreitung des Evangeliums, Schild des Glaubens und so und das Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Wie sehe ich das an? Soll ich mich vor den Spiegel stellen und das wirklich so bildlich machen Und jetzt nehme ich in Jesu Namen das Helm des Heils und jetzt nehme ich in Jesu Namen der Gurt der Wahrheit. Und mir wurde klar, dass wir daraus einen Spiel gemacht haben. Es ist nicht eine Sache, wo es notwendig ist, dass du dich jeden Tag verkleidest und dass, wenn du es vergisst, dass du schutzlos dastehst. So ist es nicht mit der Waffenrüstung Gottes. Es ist eine Waffenrüstung, die wir gegeben worden sind. Und es ist unseres, ob wir stehen oder liegen, ob wir schlafen oder wach sind. Es ist unseres. Es ist nicht eine Sache, oh mein Gott, heute habe ich vergessen, meinen Helm des Heils anzuziehen. So kann man das nicht verstehen. Jesus hat am Kreuz den ganzen Preis bezahlt und der Feind wurde absolut ein für alle Mal besiegt. Was diese Waffenrüstung für uns ist, ist eine Erklärung dessen, was ist. Es ist ein Ist-Zustand. Es ist nicht eine Sache, das liegt jetzt in deinem Zimmer rum und mehr oder weniger geordnet, je nachdem, wie du so charaktermäßig veranlagt bist. Und du musst sie zusammensuchen und schnell anziehen und dann kann ich erst raus. So ist es nicht. Lass uns das mal aufschlagen in Epheser 6. Epheser 6 und wir lesen die Verse 10 bis 18. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewaltigen, nämlich mit den Heeren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Also das ist der Grund, warum wir zu diesen Waffenrüstungen greifen. Ich lese das noch einmal. Ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Also, wir werden Widerstand leisten können, wir werden überwinden können und wir werden das Feld behalten können. Amen. Das ist eine Gegebene. Das ist eine Tatsache, das in alle Ewigkeit besteht. So, steht nun fest. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Wessen Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit. Denn Gott hat ihm, der keine Sünde kannte, zur Sünde gemacht, auf dass wir die Gerechtigkeit Gottes seien in Christus Jesus. Geschehene Tatsache. Gott hat es getan. Und wir sind nun die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Da sind wir wieder die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das ist eine Gegebene, das ist eine Tatsache. Ob du vor den Spiegel stehst und das so machst oder nicht, es ist. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurige Pfeile des Bösen. Diesen Schild des Glaubens, das hört sich auch für mich an, das beinhaltet für mich auch das Wandeln im Licht. Amen. Das ist meine Glaube eingesetzt auf der praktischen Ebene. Ich wandle mit meinen Geschwistern im Licht. Ich lasse nicht zu, dass Dunkelheit da ist bei mir. Wenn ich was Dummes tue, dann werde ich das bekennen. Ich wandle mit meinen Geschwistern im Licht. Und so hat diese feurige Pfeile überhaupt keine Chance. Und nimmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und dann hier kommt das praktische Einsetzen dieser Waffenrüstung. Hier kommt das dem Feld behalten. Hier kommt es dem Widerstand leisten. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Also wenn ihr in eurer Umgebung wirklich bestehen wollt, dann betet für eure Leiter zum Beispiel. Betet für die Pastoren, betet für die Ältesten, die Diakonen, betet für die Menschen, die eine Verantwortung tragen. Betet für deine Familien, betet, betet, betet. Denn wenn nur zwei sich einig sind, können die bitten, was sie wollen, und es wird ihnen geschehen. Ihr werdet die Werke tun, die ich tue, und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Und ihr könnt bitten, was ihr wollt in meinem Namen, und ich werde es tun, dass der Vater verherrlicht werde durch den Sohn. Ihr könnt bitten, was ihr wollt, und ich werde es tun. Bete, bete, bete. Und bete auch für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Halleluja. Wenn wir diese Punkte ganz schnell noch einmal durch, von 1 bis 7, 1, lebe nach Gottes Wort, folge Jesus nach. 2, zieh an, Lobpreisgewand, zieh an deine Berufung, Jesaja 61. 3, komme unter Disziplin, demütig dich vor Gott und erkenne seine Ordnung und unterordne dich. Dort, wo es passt, dort, wo es richtig ist für dich. Suche richtige Gemeinschaft, Nummer 4. Suche richtige Gemeinschaft. Suche es. 5. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Epheser. Nummer 6. Sei getauft im Wasser. Schau, dass du im Wasser getauft bist. Schau, dass diese Frage bei dir geklärt ist. Kläre diese Frage. So wichtig ist es. Und 7, zieh an die Waffenrüstung Gottes. Ergreife ist ein besseres Wort. Ergreife diese Waffenrüstung Gottes und bete alle Zeit. Bete mit deinem Verstand, bete im Geist. Auch wenn du nicht im Zungen redest, kannst du immer noch im Geist beten. Hast du das gewusst? Hey, das ist eine Freisetzung. Du kannst im Geist beten, auch wenn du nicht in Zungen betest. Du kannst aber gerne in Zungen beten, wenn du willst. Wie ich dir das verstehe, ist das eine Gabe, der jedem zusteht. Aber bete. Bete mit deinem Verstand. Bete im Geist. Manchmal geben es Gebete, die so tief sind, dass du nur seufzen kannst. Manchmal kannst du nur einfach dastehen. Du bist überwältigt von Gottes Gnade und seiner Größe. Halleluja. Vater, in Jesu Namen will ich dir danken heute für dein Wort. Ich will dir danken, Jesus, für all das, was du getan hast, hier mitten unter uns. Herr, du hast so viel Großes getan. Du hast dich erwiesen, Herr, als mächtig, als kräftig, als der Sieger, als der König aller Könige und Herr aller Herren. Und Herr, wir beugen uns vor dir, vor deine Souveränität. Und Herr, wir wollen an das festhalten, was du uns gegeben hast. Vater, wir wollen freimütig werden, Herr. Wir wollen freimütig in Sanftmut und in Demut. Aber Herr, wir wollen in die Fülle deiner Autorität wandeln. Herr, wir wollen das vollbringen, wozu du uns berufen hast. In unsere Tagen, in unsere, wo wir beheimatet sind, für unsere Generation. Vater, nun geh mit uns, Herr. Segne uns und erfülle uns mit deinem Geist, Vater. Schenke, dass wir auf eine ganz neue Niveau wandeln mit dir, Vater. Wir wollen von hier nicht wieder runter in irgendeinen kleinen dunklen Tal fallen. Wir wollen weitergehen mit dir, Vater. Wir wollen auf eine ebene Bahn gehen, Herr. Wir wollen dein Königreich verkündigen. Schenke uns die Gnade dazu und geh mit uns, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, ich möchte nochmal ganz, ganz herzlichen Dank sagen euch allen. Besonders ihr lieben Geschwister hier in die Gemeinde. Meine Freunde, ihr seid die besten Freunde, die ich habe, glaube ich, hier in Deutschland. Und ich schätze euch sehr. Ich schätze die Gemeinde sehr. Und ich schätze Gottes Volk so sehr. Ihr seid so kostbar. Und es ist so eine wunderbare Vorrecht, in derselben Familie zu sein mit euch allen. Und ich hoffe, dass wir uns auch bald wiedersehen. Gott segne euch.